und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 92. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Spoiler-Season vorbei, wir können über andere Dinge reden. Yay!
Endlich gibt's noch was anderes, außer neue Magic-Karten, genau. Neue Produkte, noch mehr bam, bam, bam in euer Gesicht rein. Sondern wir haben ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen was zum Durchatmen, dementsprechend unsere Themen ein bisschen leichter und schlagen aber quasi mehr oder weniger in zwei Kategorien. Zuallererst reden wir über Kollaboration zur Promotion von Magic the Gathering bzw. Magic Arena. Zum einen haben wir das Mr. Beast Friday Night Magic, was, wenn ihr so auf YouTube guckt, an diesem Freitag erscheint. Also dementsprechend sprechen wir da zuerst drüber. Danach haben wir ein neues Promotion-Turnier, was angekündigt wurde, und zwar The World's Okayest Magic Players. Darüber machen wir danach einen kleinen Talk über den Einfluss von Celebrities und anderen großen YouTube-Streamer auf die Magic the Gathering-Welt. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen über Strixhaven und die Einflüsse, die sie oder die es gemacht hat oder auch nicht gemacht hat in verschiedenen Formaten. Und dann zu guter Letzt Ask Us Anything, was mich zu dem Punkt bringt, dass, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schaut gerne vorbei in unserem Discord. Wir haben da ganz viele tolle Leute mit drin, die sich gegenseitig sehr, sehr gut beraten und auch wir ab und zu wieder mit reingehen und Fragen beantworten, Hilfestellungen liefert für neue Spieler, für alte Spieler, für verschiedene Formate. Schaut vorbei, tobt euch aus und vor allen Dingen könnt ihr dann auch in den Podcast kommen, wenn ihr denn ins Ask Us Anything eine gute Frage stellt und dann beantworten wir sie quasi live im Podcast. Wenn ihr es auf YouTube guckt, abonnieren, Like geben, auch bei MTG Blackset unbedingt vorbeigucken. Wunderbaren Legacy-Review-Unboxing-Content ist sowas von wert eure Zeit. Und dasselbe dann auch für Spotify und Apple Podcasts uns positive Bewertungen geben, soweit es denn möglich ist. Und zu ganz, ganz zuletzt, wenn ihr darüber hinaus uns noch finanziell unterstützen wollt, kommt beim Patreon vorbei. Und jetzt geht es auch schon los. Und zwar das Mr. Beast Friday Night Magic at Home. Was hat's denn damit auf sich, Marc?
Ja, wer will nicht $25,000 in Magic-Goodies gewinnen? Und zwar ist es so, dass am Freitag, den 23. April, also Ausstrahlung heute, ab 20 Uhr Ortszeit müsste es sein, also 2 Stunden, nachdem es auf YouTube kommt und 20 Stunden, nachdem es auf Spotify und so weiter war. Es gibt es halt dieses FNM at Home. Das haben wir ja schon öfter gehabt. Das haben wir schon seit Ewigkeiten jetzt praktisch. Ähnlich so lange, wie wir FNM at Home machen müssen.
Genau, seit Corona quasi ist das so ein Ding, was erst so ein Goodie war, so am Anfang, wo noch alle gedacht haben, ach, in 2 Wochen ist es vorbei. Jetzt sitze ich das Woche um Woche mit neuen Events herum.
Ja, genau. Und diese Woche ist es das Event mit Mr. Beast. Wer ihn nicht kennt, das ist ein sehr, sehr großer YouTuber, einer der größten. Ja. Und der Typ ist dafür bekannt, dass er mit Geld um sich wirft. Ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben kann. Also so Häuser für $1 verkaufen oder ein neues Auto in Centstücken seinem Stiefvater oder Schwiegervater oder sowas schenken. Also Dinge, die er gemacht hat. Das ist tatsächlich sehr cool. Auch nicht nur sowas, sondern auch für Homeless People und so weiter. Hat er schon viel gemacht. Und der wirft gerne mit Geld um sich. Und dementsprechend hat er sich jetzt mit Wizards zusammengetan und jetzt bei diesem FNM at Home ist es so, man hat pre-constructed Decks, die man dann pickt, wo man dann random gegen Leute gepairt wird zum Spielen. Wenn man das Glück hat, gegen Mr. Beast gepairt zu werden und dagegen zu spielen, wichtig, es wird nicht ein Mr. Beast erscheinen oder so, sondern es ist ein random Account, der ihm zugeteilt wird. Das heißt, man weiß nicht, ob man dann gewonnen hat oder nicht, sondern ihr werdet erst mitbekommen, ob ihr gewonnen habt, wenn ihr eine E-Mail bekommt von Wizard of the Coast auf euren Account. Du hast gegen Mr. Beast gespielt und damit die Chance, die $25,000 zu gewinnen. In Goodies, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil in Euro dürften wir sie in Europa gar nicht annehmen. Dann wäre Deutschland dürfen wir sie nicht annehmen. Dann wäre Deutschland aus diesem Pool raus. Ja. Dadurch, dass es $25,000 wahrscheinlich in Edelsteinen, so wie ich Ursatz kenne, sind. Ich will gar nicht wissen, wie viele Edelsteine. Ich weiß gar nicht, ob das Programm überhaupt so viele Edelsteine produzieren kann. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir dadurch, dass es Edelsteine sind, die auch in Deutschland nehmen können. Interessanterweise habe ich bei den Staaten, die mitmachen, die Schweiz nicht gefunden.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall interessant, sehr selektiv, die Länder, die mitmachen können. Also zum einen natürlich USA, wer hätte es nicht erwartet, Kanada, Japan, United Kingdoms, Germany, France, Niederlande, Spanien, Schweden, Österreich, Portugal und man muss halt mindestens 18 sein, um daran teilnehmen zu können. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, Schweiz fehlt, das ist sehr komisch, aber ja, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist tatsächlich Mr. Beast. Und ich habe den, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich mir erst noch ein paar Videos von ihm angeguckt. Zum einen, ich glaube, er hat einfach 5 Läden komplett leer gekauft. Also ist wirklich in GameStop reingegangen, in einen Sportartikelladen und gesagt, okay, ist es okay für dich, wenn ich alles kaufe? Und dann sagen die ja. Und dann fangen die halt wirklich an, die Regale abzubauen und alles in Laster zu packen und so. Also der macht keine halben Dinger, muss man wirklich sagen.
Nee, absolut nicht.
Und das ist halt das Ding, warum ich das zum Beispiel okay finde, ist halt, dass er dann wirklich zum Beispiel diesen Sportladen hat, er halt lokale Sportvereine und Grundschulen und so weiter angerufen, ob sie halt neue Ausstattung haben wollen, und so macht er das quasi immer mit dem Stuff, den er halt kauft. Und hier gibt's halt jetzt diese Promotion, dass man eben, wenn man nur gegen ihn spielen muss, muss nicht gewinnen, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, weil Mr. Beast selbst kein Magic spielt, kriegt man eben diese $25.000 theoretisch nicht ausgezahlt, aber halt eben in diesen Goodies, wie du schon meintest. Und ja, ich finde das eigentlich eine recht gelungene Art und Weise, damit umzugehen. Also ich finde, da ist nicht viel dran, was man irgendwie kritisieren kann, oder?
Wenig tatsächlich. Also ich finde, das ist eine ganz coole Aktion. Ich finde es auch cool, dass es nicht eine Person ist, die 50.000 bekommt, sondern, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, es gibt 2 Personen, die 25.000 gewinnen können, was großartig ist, muss man einfach sagen. Und ja, da muss ich halt sagen, ich finde das ganz cool. Ich mag Mr. Beast tatsächlich so von dem, was er auf YouTube macht, relativ gerne. So ein paar Sachen aber das ist halt, man hat immer Ausreißer. Aber im Groben und Ganzen ist dieser Mann ein sehr spendabler Mensch, muss man damit halt sagen. Natürlich ist vieles davon finanziert und vieles davon gesponsert. Aber das ist egal, solange es den richtigen Leuten zugutekommt.
Eben. Und was man vielleicht noch zum Event selbst sagen muss, es kostet kein Geld, daran teilzunehmen, es ist keine Gems oder Gold, die dazu kommt. Man nimmt auch, man braucht auch kein Deck, man nimmt ein pre-constructed Deck, genau, was halt von dem Event quasi dargestellt wird. Und mit diesen Decks, man weiß noch nicht, welche Decks es sein wird, aber wahrscheinlich irgendwas Fun-Casual-mäßiges, spielt man dann einfach ein paar Runden und man kriegt die FNM At-Home-Boni ja nochmal oben drauf. Also gibt's ja schon mal, ich glaube, ab ein paar Wins gibt's auch irgendwelche Card-Styles und so zu gewinnen. Also es ist
allem. Und wenn ihr FNM At-Home spielt und die meisten Stores machen es über Screen, dann macht ihr einmal wenn ihr 1 oder 2 Runden gewonnen habt, macht ihr ein Screen-Bild, also ein Screenshot, und schickt den mal an euren Local Game Store. Die meisten Local Game Stores, die auch offizielle VPN Stores sind, haben Codes für FNM at Home und dann könnt ihr nochmal eine Sleeve abgreifen oder ein alternatives Artwork für irgendwas abgreifen. Dann kriegt ihr nochmal so einen Code zugeschickt. Die meisten machen das, die meisten haben diese Codes und ja, macht das auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde halt sagen, eigentlich gibt's da nicht viel hinzuzufügen. Ich wünsche euch sehr viel Glück und schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr der Glückliche wart, der mit gewonnen hat. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, bei sowas Zufälligem mal irgendwie zu gewinnen und irgendwie dann zu sagen,
ja, ich kenne das auch nicht.
Jetzt habe ich auf einmal irgendwie 100.000 Gems auf meinem Arena-Account und kann jetzt quasi spielen bis zum Mitternachtstag.
Das sind, glaube ich, sogar mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du nicht dran teilnehmen kannst, weil du an dem Tag ja schon unterwegs bist,
Richtung Heimat. Ja, ich bin gar nicht unterwegs. Also ich bin unterwegs, so. Gar nicht am PC. Aber
das heißt, ich muss für uns beide versuchen, das zu gewinnen.
Genau, ich gebe dir bei der Grunddaten, dann kannst du quasi noch ein Entry Zusatz bekommen. Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Ja. The World's Okayest Player, Magic Player, das ist, glaube ich, was viele Leute zutreffen könnte. Also der weltokayste Magic-Spieler, nicht der Beste, nicht der Schlechteste, ist so semi. Das ist ein neues Event, oder beziehungsweise dieser Spieler wird gesucht in einem neuen Turnier von Wizards of the Coast, was so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt wie die Paludanen, die sich noch daran erinnern, der Celebrity Cup, sprich 4 oder 5 große Leute aus Europa, also große Influencer oder andere Bekanntheiten, treten in einem gesponserten Turnier gegeneinander an, bekommen jeweils ein Coach, glaube ich, dazu. Fall für Deutschland ist das der gute Solaris. Also das ist schon mal sehr gut, dass er auch da mit dabei ist. Und das Ganze wird ein Turnierstruktur sein, wo es quasi die Playoffs werden am 7. Mai passieren und das große Finale dann am 14. Mai. Wie genau die Formate sind und wie das Ganze abläuft, weiß man noch nicht. Wir haben bisher, glaube ich, nur die Ankündigung bekommen, dass das so stattfinden soll und wer daran teilnehmen soll. Wen haben wir denn da?
Also wir haben auf der einen Seite Annie the Duck. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist sie auf jeden Fall unsere deutsche Vertreterin sozusagen.
Ja.
Dann bekannt als Cosplayerin und Streamerin. Dann haben wir den Streamer RT Game oder RT Games. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube RT Game. Von dem habe ich persönlich noch nicht so viel gehört. Er spielt sehr viele Spiele tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da genauere Informationen zu ihm hast.
Nee.
Ich leider auch gar nicht. Dann haben wir Rose und Rosie. Das sind ist ein Broadcaster-Team. Die beiden Damen setzen sich sehr für die LGBT. Oh, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen.
LGBTQ. Das ist sehr viele ähnlich klingende Worte, die hintereinander auseinandergesprochen werden. Aber ja.
Genau. Und machen auch super, super viel so zusammen. Das ist macht tatsächlich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Spaß eigentlich hinzuzugucken. Und dann haben wir Anna Tress, eine Streamerin, die, wie der Name auch schon sagt, im Schach auch schon, wenn meine Informationen richtig sind, sogar auch schon einen World Cup gewonnen hat. Also,
ja, sie ist olympische Chess-Großmeisterin, was krass ist.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und das sind die vier Teams. Also fünf Personen, vier Teams.
Genau,
ein bisschen unfair. Ein Team hat zwei Leute.
Was meinst du?
Aber gut. Ein bisschen unfair, ein Team hat zwei Leute, aber gut. Ich weiß noch nicht, wie das geregelt wird, ob da nur eine von beiden spielt oder beide gleichzeitig oder sich abwechseln. Weiß ich nicht.
Ja. Also es ist halt, das ist halt das Ding so, ne? Wahrscheinlich werden die ja wahrscheinlich einfach zusammen davor sitzen und sich gleichzeitig beraten, wie sie jetzt den Zug machen werden. Aber ja, wie gesagt, es wird auf Magic Arena quasi stattfinden und sie werden halt jetzt so langsam mehr und mehr gecoacht. Von eben Solaris für Deutschland. Die anderen Coaches wissen wir, glaube ich, nicht. Und dementsprechend wird es dann ein großes Turnier geben, wo die dann gegeneinander Magic Arena spielen. Was erwartest du von Leuten, die jetzt gerade erst angefangen haben, Magic Arena zu spielen, beziehungsweise so leichte Eingänge zu bekommen? Was für Decks erwartest du, werden da gegeneinander antreten?
Gerade in Bezug jetzt auf Strixhaven, auf den Dingen kommen wir ja gleich noch zu, was sich da alles geändert hat. Mhm. Es gibt da auf jeden Fall ein paar Decks, die so Mono-White-Control beziehungsweise auch Mono-White-Aggro ist aktuell ein Deck, was sehr populär ist auch, was man auf jeden Fall spielen kann. Und da gibt es einige anfängerfreundliche Decks, die gleichzeitig auch sehr, sehr starkes Potenzial haben. Und ich denke jetzt nicht, dass da die überkrassen Kombos bei rumkommen. Wobei, man darf so Personen natürlich auch nicht unterschätzen. Die kommen ja alle aus einem Gaming-Streaming-Hintergrund. Und wer heutzutage sagt, er hat noch nie ein Spiel gespielt, ich weiß nicht, ob die Person unbedingt die Wahrheit erzählt. weil das heutzutage hat das gefühlt jeder schon mal gemacht. Und auch gerade am PC und gerade auch Kartenspiele sind halt so Common Sense und so gang und gäbe. Man darf vielleicht auch nicht zu wenig von diesen Personen erwarten. Gerade auch mit Coaches, die ja allesamt wahrscheinlich eine Menge Ahnung haben und auch schon lange dabei sind.
Ja,
kann das, glaube ich, echt was richtig, richtig Cooles werden. Vor allem, weil es ja auch noch vollkommen Neulinge sind, die halt zum Spiel hinzukommen, die eben erstmal ihren eigenen Stil finden müssen.
Ja, ich glaube auch, das wird ein ganz gutes Außenbild geben. Also ich kann schon nachvollziehen, dass das hochkompetitive MPL-Magic in Anführungszeichen immer die gleichen Decks gegeneinander gehauen mit kleinen Nuancen. Glaube ich nicht, das Spannendste ist für neue Leute. Und dementsprechend ist hier so ein Casual-Turnier, glaube ich, ganz gut, auch einfach so ein bisschen zu sagen, hey, man kann auch Casual Spaß haben und man kann auch Casual gewinnen und man kann auch mit Decks, die nicht zu 1000% optimiert sind, trotzdem auch vorankommen. Ich bin mal gespannt, ob es beim Celebrity Cup gab es ja so Unterteilungen, dass man Tribal Decks, glaube ich, in der ersten Runde spielen musste und danach halt dann ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine Auswahl von ein paar Sets, wo man dann frei constructed Sachen spielen konnte. Also gab halt
ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich bei Anna Chess kurz reingeschaut. Sie hat von ihrem Coach auf jeden Fall schon Decks geschickt bekommen, die sie spielen soll, die sie testen soll. Mhm. Und das sah mir nach Standard aus. Mhm. Und das war auch das Mono-White-Control-Deck. Und weiß nicht, also es sah sehr, sehr standardlastig aus tatsächlich. Also auch wirklich Standard-Stock-Liste.
Ja. Ja, das kann auf jeden Fall auch sein. Also ich bin einfach mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also ich habe jetzt nicht so die großen Erwartungen, dass jetzt so ein ultimatives metaformendes Deck bei rumkommt, aber das ist ja auch gar nicht der Ansatz von diesem.
Nee, ich denke auch nicht.
Ich bin aber wirklich auf die Umsetzung gespannt, ob es halt vom Layout her gleich bleibt, wie halt eben die Turniere mit diesem Double-Screen-Setup oder ob man da irgendwas anderes wählt. Weil eigentlich würde es sich ja schon anbieten, das Ganze ein bisschen freundlicher zu designen und vielleicht
halt in einem Zuschauermodus zu zeigen, meinst du?
Das wäre der Absolut. Aber vielleicht kann man halt einfach, vielleicht, also ich glaube zwar nicht, dass man es macht, aber man könnte sie ja in einem Studio einladen und dann dort schön aufzeichnen, wie so die Gesichter sich reagieren, du weißt, was ich meine. Aber das glaube ich halt nicht, dass das passieren wird. Deswegen bin ich einfach auf die Umsetzung gespannt.
Ja, genau, ich auf jeden Fall auch. Ich finde es ein bisschen schade und auch strange, dass es halt so europaweit, weil jedes dieser Teams kommt praktisch aus einem anderen Land,
ja.
Wenn ich es richtig gesehen habe, dass das halt so ein bisschen, naja, halt wirklich so ein Europa-Ding so groß aufgepluscht wurde, wo ich halt sage so, ja, das kann natürlich ganz cool sein, weil es halt in ganz Europa Leute erreicht, aber man hätte vielleicht auch einfach hingehen können, wenn man es wirklich, wirklich gewollt hätte und da wirklich einen Cup draus machen wollte, hätte man auch einfach hingehen können, hätte einfach pro Land irgendwie 10 Leute nehmen können, die dann coachen lassen, daraus ein Turnier machen und davon The World's beinahe okayest Player dann halt in den Playoff schicken können. Das wäre halt ganz cool gewesen, aber ich glaube, das wären wieder zu viele Ressourcen gewesen, die da reingeflossen wären.
Ich glaube halt auch. Also ich finde, also um wirklich auch da ganz klar Positives zu sagen, ich finde die Idee wirklich gut. Ich bin gespannt, was die Umsetzung angeht. So ein Turnier macht für mich dann auch irgendwo nur dann Sinn, wenn dann halt auch die Leute gezeigt werden und die Leute dann auch sichtlich Spaß an Magic haben und vielleicht haben sie einen Voice-Chat währenddessen, weil das wäre ja dann auch wirklich so ein bisschen so dieses, jetzt drück ich dir mal einen rein und dann kommt der Removal-Spell oder so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie halt die Umsetzung kommt.
Das wäre auf jeden Fall interessant. Aber beim Celebrity Cup war es, glaube ich, so, dass ein Voice-Chat zwischen Coach und Spieler praktisch geherrscht hat.
Ja, die saßen alles ja auf dem Tisch.
Die saßen einfach nebeneinander, ja, genau.
Das war ja tatsächlich eine Studioproduktion.
Genau, auch. Und dann gegenüber oder um die Ecke herum saß dann das Team, gegen das sie gespielt haben.
Genau. Und gut, das wird natürlich nicht möglich sein, nicht Corona-bedingt, aber ich bleib gespannt auf jeden Fall. Und wirst du auf jeden Fall mal eine schöne, seichte Einstieg, glaube ich, für viele Leute.
Ja.
Was uns dann, glaube ich, auch schon direkt zum nächsten Thema führt. Und zwar, wir haben jetzt viel gesprochen über Celebrities in Magic the Gathering und das ist eine ganz klare Richtung, sage ich jetzt mal, die da auch kommuniziert wird, von wegen Magic the Gathering will so die großen Leute ranholen. Wir hatten einen ähnlichen Push, ich glaube, vor einem Jahr oder zwei Jahren, wo dann auch gerade in Amerika viele größere YouTuber auch dann Videos gemacht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Game Grumps, die haben halt eine Pool-Magic-Geschichte gemacht, quasi, wo sie in einem Swimmingpool auf so aufblasbaren Tischen Magic the Gathering gegeneinander gespielt haben. Mhm. Das natürlich so komödiantisch aufgezogen haben. Wir haben verschiedene Leute, wie zum Beispiel auch hier Machete, der in den ganzen Clips immer wieder auftaucht, glaube ich, ganz am Anfang von der Arena auch Werbung gemacht hat.
Ja, genau. Und jetzt auch, glaube ich, jetzt zum letzten Jahr auch nochmal. Also ich glaube, hier Strixhaven war ja auch, glaube ich, nochmal mit dabei. Haben wir auch drüber berichtet tatsächlich. Der hatte ja sogar eine Preview-Karte.
Also, genau, die Preview-Karte, ja. Und dann haben wir jetzt die World's Okayest Magic Players, was natürlich auch wieder große Leute dazu holt. Wir haben Mr. Beast, der relativ groß dabei ist. Also wir haben so einen richtigen Ausschwung in die, ja, wie soll ich sagen, in die Mainstream-Unterhaltung so ein bisschen. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen so die Frage, zum einen bei den hinterlassenen Events, was wir bisher schon gesehen haben. Wie ist da so die Außenwirkung? Lohnt sich das in Anführungszeichen? Wie ist da so deine Meinung zu?
Gefühlt wenig. Also man muss es teilweise, glaube ich, machen, weil Also es ist ja auch so, dass das ja jetzt kein neues Phänomen als solches ist. Klar, es tritt aktuell verstärkt auf. Ich habe gerade eben zum Beispiel auf Twitter noch gesehen, dass, ich glaube, Malta Nativ einen Strixhaven-Set bekommen hat mit einem Pre-Release-Kit, mit einem School-Booster, mit Set-Boostern, ich glaube mit 10, also mit einem Display-Collector-Booster, wenn ich nicht ganz verzählt habe. Also doch schon höherwertig, sage ich mal auch. Ja. Und davor hatten wir halt Leute, die eingeladen wurden, wie Thais, der einfach als StarCraft und als Hearthstone-Spieler bekannt war, der dann aber auch bei Magic Events aufgetaucht ist. Das ist ja mehrfach passiert. Gerade diese Hearthstone-Crossover waren ja zum Beispiel beim 25-jährigen Jubiläum von Magic kam ja auch jemand, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der kommt auch aus StarCraft, hat auch Hearthstone gemacht, ist riesenbekannt geworden dadurch und ist dann auch halt für diesen Beta-Draft eingeladen worden. Ja, und er hat halt irgendwie nur Standard gespielt gehabt und ich glaube auch nur Arena. Und der Mann wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und ich glaube, der konnte es auch gar nicht so appreciaten. Ja. Ich finde die Idee davon ganz gut, Magic sichtbarer zu machen. Das ist wichtig, denke ich, gerade in einer Zeit, wo wir immer schnelllebiger werden. Und naja, so Pokémon-Hypes oder so halt auch mal ganz schnell das Feld übernehmen können, muss man halt auch einfach sagen.
Ja, das ist, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also es ist immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob wir da auch vielleicht ein bisschen biased auch sind, im Sinne von, dass so insgeheim so ein bisschen der Wunsch mit drin ist, so wir könnten das viel besser, also wir als Content-Creator. Aber das ist halt so ein großer Punkt, wo ich halt immer sehr vorsichtig bin, was so meine Meinung angeht, weil so gefühlt ist halt genau dieser Punkt, den du meintest. So, die Leute haben nicht so viel Ahnung von Magic the Gathering und wissen es dann nicht wertzuschätzen, in Anführungszeichen. Trotzdem ist natürlich die Außenwirkung immer da. Also Leute, die halt dann eben groß geworden sind, wie halt eben im amerikanischen die Game Grumps oder Mr. Beast oder hier halt Alternativ, Rob Bubble etc. etc. Die freuen sich natürlich und eben diese Außenwirkung dann zu sehen, ach ja, krass, hier habe ich freie Produkte bekommen, Leute, checkt mal das aus, und das ist ziemlich cool. Das ist eine sinnvolle Herangehensweise so. Es ist ein bisschen unglücklich, finde ich, dass das derzeit extrem kollidiert mit dem abgesagten Early Access Event, was wir letzte Woche besprochen haben.
Auf jeden Fall.
Was halt so ein bisschen den Eindruck verstärkt, den ich halt so hatte und den vielleicht auch viele andere hatten, dass das Wizards of the Coast zieht Ressourcen weg von den Leuten, von den eigentlichen Spielern, die eigentlich so die ganze Zeit darüber berichten und gibt das jetzt einfach weiter an Leute, die nichts mit dem Spiel zu tun haben und auch dementsprechend noch nicht so community-mäßig, sag ich mal, geleistet haben, in Anführungszeichen. Wobei es natürlich auch eine einfache Rechnung geht. Also designierte Magic the Gathering YouTuber sind in den seltensten Fällen, und ich glaube, gerade in Deutschland ist es auch so ein Ding, in den seltensten Fällen sind die wirklich riesengroß. Also da muss es halt schon in amerikanischen Channel Fireball geben oder ein MTG Goldfish oder halt, keine Ahnung, hier können wir vielleicht noch Rocket Beans TV und Magic Chibi oder so mit dazu packen, die ab und zu mal Magic machen und auch wo Leute hintersitzen, die sich dann auch sehr gut mit auskennen. Aber ja, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. So, ich meine, ich freue mich immer, wenn Magic gut performt und wenn sich neue Leute Magic-Produkte holen. Aber ja, was für einen Mehrwert hat wirklich ein Alternativ, der halt Magic the Gathering nie, glaube ich, öffentlich gespielt hat? Also
öffentlich meine ich nicht. Prinzipiell hat er Interesse daran, soweit ich weiß. Und ja, ich finde es auch schwierig. Natürlich, wie gesagt, wir beide sind halt in einer doofen Situation, weil wenn wir jetzt mit dem Finger nach außen pointen und sagen, das ist alles Kacke, dann kommen die Finger von außen und sagen, ja, ihr seid nur neidisch. Prinzipiell muss ich sagen, natürlich, also ich würde das natürlich lieber von Freunden, jeder, der Content Creator ist und sagt, ey, ich freue mich für die anderen, aber ich will davon nicht leben. Weil, also davon gibt es ganz wenige Leute. Und selbst die es sagen, ich glaube euch nicht. Und es ist halt wirklich so, dass das auf der einen Seite natürlich eine coole Sache ist, um Wizards Magic präsenter zu machen. Auf der anderen Seite, es ist eine sehr ungünstige Zeit, jetzt gerade, wie du ja schon gesagt hast. Und auch, ich finde es etwas verstörend. Ich finde, den Celebrity Cup fand ich da ein super Crossover. Und das fand ich auch richtig gut. Die Frage ist, ob sich das so rentiert hat. Weil wenn es sich so ultra rentiert hätte, dann hätten wir das weiter. Dann würden wir das jetzt immer noch haben. Und dann würde das wahrscheinlich auch jetzt weiter so laufen. Es scheint sich anscheinend nicht ganz so rentiert zu haben. Deswegen muss man da halt überlegen, muss man halt andere Wege gehen. Und hinzugehen und zu sagen, hier, testet mal unser Parfüm, ist ja auch vollkommen okay. Warum soll es nicht okay sein, wenn ich sage, hier, testet mal unser Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch zu 100% sagen, also ich will niemanden was wegnehmen, was diese Sache angeht. Also was du eben gemeint hast und was ich auch schon gesagt habe, ich gönne wirklich allen Leuten, die diese Pakete bekommen haben und sich darüber gefreut haben und so, gönne ich wirklich den Spaß damit, wie auch immer so. Und zum Beispiel auch herumkommandiert, also auch Freunde von uns und Leute, die wir auch privat kennen, haben ja auch sowas bekommen und das hat es auf jeden Fall auch die richtigen Leute erreicht. Das ist halt wirklich so ein ganz pragmatisches Denken von wegen Reichweite, wo können wir irgendwie unsere Ressourcen hinstecken, damit wir also möglichst viele Leute erreichen. Aber eben dieses Ding ist halt schon so, wo man sich halt fragt, so okay, wie sinnvoll ist das? Wie sinnvoll ist ein The World's Okayest Magic Player? Es ist ein witziges Konzept und es macht Spaß, aber irgendwo hätte ich lieber gute Pro Tours online oder gute, gute Online-Coverage oder all diese Sachen, die wir halt auch.
Du meinst generell Online-Coverage.
Ja, irgendwas in der Form. Und das ist halt so, ich kann verstehen, dass man irgendwo BWL-mäßig sagt, okay, es ist wichtiger, gerade Leute mehr ranzuholen, als halt die Leute, die da sind, zu befriedigen. Aber ich bin halt nun mal da drin und das ist halt das Ding, dann ist man irgendwo, fühlt man sich so außen vor, was komisch ist.
Das sind wir aber nicht die einzigen aktuell. Also es gibt ganz viele Companies, die anscheinend aktuell auf diesen Trend aufsteigen. Ich habe jetzt neulich ein paar Berichte zugesehen. Auch dieser Trend des leichteren Logos ist auch so ein Trend, den Blizzard jetzt aktuell ja auch mitgeht.
Ja.
Und ein anderer Trend ist zum Beispiel, dass man Neukunden sehr viel höher bewertet, weil eine Person, die Neukunde ist, wesentlich mehr Geld ins System bringt, als jemand, der schon im System ist und deshalb sich vor sich hin tröpfelt.
Ja.
Ob das jetzt für uns schön ist oder nicht, es ist eine Company-Rechnung, die aufgeht und die ja auch irgendwo anscheinend richtig zu sein scheint. Da können wir meckern, was wir wollen. Es gibt andere Firmen, die seit Jahren damit laufen und die sagen, hey, wir nur Neukunden. Bestehende Kunden sind uns egal, wir nehmen nur Neukunden. Und das funktioniert ja auch. Ich hoffe, dass es eben nicht nur so ist. Wir haben ja mit Time Spy Remastered gesehen, sie haben auch so ein bisschen noch diesen Blick zurück auf die Spieler. Mal gucken, vielleicht bleibt das auch, vielleicht ist das auch etwas, was bei den Content-Creatern ankommt, dass man eben zum Beispiel sagt, hey, dadurch, dass viel mehr Leute nach Magic kommen, viel mehr Leute reinkommen, können jetzt mehr Leute Radio Ravnica, gucken sich mehr Gameplays an, gucken mehr Openings oder ähnliches. Das wissen wir alles nicht.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Und wie gesagt, deswegen hoffe ich eigentlich auch einfach nur, dass das Ganze auch funktioniert und dass halt World's Okayest Players und eben diese Mr. Beast-Geschichte auch wirklich Früchte tragen und wirklich neue Leute mit reinnimmt. Einfach nur, damit man halt nicht so dieses bittere Gefühl hat, von wegen alles geht schief. Neben dem letzten Podcast, der, glaube ich, super viele Themen hatte, wo man einfach nur noch sagen könnte, oh Gott, was macht ihr, was ist passiert mit der MPL und warum sind da Leute jetzt ausgetreten wegen dem Zuschauermodus? Man sieht halt so dieses ganze Ding einfach, vielleicht auch haben wir einen anderen Blick nochmal drauf, aber es bröckelt schon viel qualitativ gerade und dann halt solche groß angelegten Werbekampagnen zu sehen, natürlich hat A mit B nichts zu tun, aber irgendwo denkt man ja dann schon irgendwie, ist das der richtige Weg? Und wie gesagt, mich würde es mehr als alles andere freuen, wenn es halt tatsächlich funktioniert. Und dementsprechend wünsche ich mir auch einfach, dass da viele neue Spieler vielleicht dazukommen und dann erst bei Magic wiederentdecken. Wenn es halt gut funktioniert, dann profitieren wir ja auch irgendwo davon.
Ja, genau, und zwar alle wirklich. Also das war, was ich gerade sagen wollte. Also alle Formate profitieren ja davon. Es ist ja nicht nur Arena, das davon profitiert, auch wenn das Ganze natürlich über Arena läuft. Aber wir kennen das alle. Von Arena kommst du nach Modern, nach Pioneer, nach Commander, von mir aus sogar nach Legacy oder auch nach allen anderen Formaten. Und wenn es irgendwelche Kitchen-Table-Sachen sind, du kommst halt irgendwo hin und dafür musst du das Spiel erstmal kennenlernen. Und dieses Spiel kannst du nur kennenlernen, wenn du es siehst. Deswegen hoffe ich, dass diese Aktionen Früchte tragen. Und zwar, jetzt haben wir drei Stück angesprochen im Laufe des Podcasts. Und dass wir da wirklich, wirklich einen Uptick sehen. Zusätzlich natürlich noch zu anderen Sachen, wie zum Beispiel ja auch die Magic-Netflix-Serie und so weiter und so fort. Also sie versuchen schon viel, sich da zu präsentieren, nach außen zu tragen, was sie meiner Meinung nach jahrelang vernachlässigt haben.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, um das Ganze dann mit einer positiven Geschichte mit rauszunehmen, ich habe am Anfang kurz erwähnt, diese PA-Geschichte vor 1 bis 2 Jahren mit Game Grumps. Der Co-Founder von Game Grumps, der Aaron Hansen, hat jetzt mit Shuffle Master einen designierten Unboxing-Channel für Kartenspiele. Und die hat er quasi gemacht, weil er seitdem Magic-süchtig ist.
Ja, klar.
Das ist halt das Ding. Das kann natürlich auch cool sein, dass man dann neue Leute auch in die Content-Creator-Schiene packt und dann dadurch längerfristig mehr Leute irgendwie ranschafft, weil die Leute denken, das spielt er da die ganze Zeit, scheint schon irgendwie Spaß zu machen. Von daher, es ist auch nicht alles negativ und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es laufen wird.
Ja, und voller Hoffnung.
Ja. Strixhaven, kommen wir mal dazu, ist gerade jetzt neu rausgekommen und wir haben die ersten Eindrücke gesehen von Strixhaven auf verschiedene Formate. Ich würde die, glaube ich, am ehesten so ein bisschen durchgehen, zumindest das, was wir halt mittlerweile gesehen haben. Was hast du denn bisher gespielt, geöffnet von Strixhaven und wie sind deine ersten Eindrücke?
Boah, ich habe ja mit ein paar Jungs von anderen Content-Creatern so ein Pre-Release-Value-Battle gemacht. Ohne zu spoilern, das habe ich hart verloren. also richtig hart verloren. Ja. Dementsprechend war ich da ein bisschen enttäuscht. Aber Silver Quill sind immer noch die coolsten. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich habe einiges aufgemacht an Boostern auch. Also auch Set-Booster. Ich habe, wer mir auf Twitter folgt, hat das gesehen. Ich habe 3 Set-Booster aufgemacht, die alle 3 dieselben Themes hatten, mit denselben Karten in derselben Reihenfolge.
Oh, wow.
Also bis so auf vorne waren bei Booster 2 und bei 3 waren 2 Karten gleich und bei 1 und bei 3 waren am Ende welche gleich. In der Mitte waren die alle gleich. Also auch dieselbe Reihenfolge und so weiter. Also die Themes scheinen richtig stark vertreten zu sein in den Set-Boostern, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich immer der Meinung bin, die Themes werden zu wenig gezeigt und man sieht einfach zu wenig von diesen Themes. Oftmals hänge ich da und denke mir, ja okay, wie kommst du jetzt von dieser Karte auf diese Karte? Ja. Und das scheint jetzt halt besser zu sein, was ich schon ganz gut finde. Die Draft-Booster sind ganz cool. Ich mag die Archives. Ich habe auch Archives in Folge gezogen. Wunderschöne Karten. Ich habe sie wesentlich hässlicher mit dem Rahmen, sage ich einfach mal, mir vorgestellt, ein Paper, dass sie weniger ins Deck passen, dass man sie zu sehr sieht. Ich habe haufenweise Gambits gezogen. Danke dafür.
Beste weiße Karte, die es in den letzten 10 Jahren gebraucht wurde.
Natürlich. Aber so an sich, die sind ganz hübsch. Also ich mag die. Und das Set an sich ist sehr hübsch zum Öffnen. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, noch nicht so viel aufgemacht, hast du gesagt?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, seit Strixhaven, seitdem wir jetzt auch so ein bisschen die Besprechung von Strixhaven beendet haben, brauche ich, glaube ich, ein bisschen Abstand von Strixhaven und gleichzeitig auch ein bisschen von Magic Arena. Ich habe seit Release nicht viel gespielt, also ich habe eigentlich nichts gespielt, ich habe auch keine Produkte mehr gekauft oder so, eben weil ich so ein bisschen Magic-tired bin, so was halt diese ganzen Spoiler-Seasons nach Spoiler-Seasons angeht und jetzt lasse ich das gerade erstmal ein bisschen sacken und spiele andere Dinge. Aber ich gucke sehr viele Let's Plays und also das ist Let's Plays, also Decktags und Leute, die das halt spielen und versuche halt immer noch einen guten Eindruck von der Meta zu bekommen und halt eben auch, wie es performt, was es für Probleme gibt. Und eigentlich ist das immer noch ein tägliches Thema für mich, aber selbst gespielt habe ich da halt wenig, weil eben, und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten großen Problem, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass zumindest auf Standard das Ganze, ja, Strixhaven wirkt so ein bisschen wie Kaldheim. Sie können nicht wirklich mithalten mit Eldraine. Das ist so ein durchgängiges Thema, wo ich immer wieder sehe, dass Leute neue Decks versuchen und dann scheitern sie an Rogues, an Demir Rogues, dann scheitern sie an Agro-Decks wie Mono Red, Mono White Agro. Dann Sultai Ultimatum ist halt so ein Ding. Das wird halt gerade so ein immer größer werdendes Problem, diese Ultimatum-Decks, die einfach sehr konstant alles beantworten können mit Exile Sweeper von in Schwarz und Counterspells in Blau mit Ramp in Grün und dann halt dem Merchant Ultimatum, was quasi nach dem Casten heißt, du gewinnst das Spiel. Und vielleicht bin ich da auch quasi einem Irrtum auferlegt, aber so richtige Brecher aus dem Set, so ein Goldspan Dragon, was wir ja wenigstens noch in Kaldheim hatten, scheint es jetzt im Set für Standard nicht wirklich zu geben, oder?
Sehr wenig. Es gibt ein paar coole Sachen. Also einmal ganz kurz, wenn ihr leichte Hintergrundgeräusche habt, über mir die Putzfrau hat gerade Spaß. ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall, ich hab einiges gespielt. Ich habe einiges gespielt. Ich habe mich von Bronze jetzt auf Diamond irgendwas hochgespielt, binnen ein paar Tagen. Ohne eine einzige Strixhaven oder Kaldheim-Karte. Das ist halt noch der interessante Punkt, aber ich habe unendlich viele Decks gesehen. Also es werden gerade so ein Golgari Sacrifice Deck ist das, was ultra viel gespielt wird mit dem Bastion aus Ikoria, was sagt, wenn bei dir eine Kreatur stirbt, kriegst du ein Leben, der Gegner verliert ein Leben. Dann diese ganzen komischen 1-1 Token, die, wenn sie sterben, dir ein Leben geben, du hältst dich einfach ewig lang am Leben. Also es ist ein ganz cooles Deck. Dann habe ich ein Mono-White Magecraft Pump Deck gesehen, was sehr cool war und auch sehr billig aussah. Ich habe ultra viele von diesen Bock-Witches oder wie die heißen gesehen. Witherbloom Witches müssten es sein, die halt noch mit Ward rumlaufen und auch nochmal mit Magecraft diese 1-1er erstellen. Es ist also gerade diese 1-1er und dieses Magecraft, wie wir auch gedacht haben, die sind halt richtig krass. Ich habe halt nicht viel in Richtung Prismari gesehen. Ich habe fast kein Kundhort gesehen. Also ganz wenig. Aber dieses Witherbloom und halt Mono White soll halt anscheinend richtig, richtig cool sein. Und es ist auch teilweise echt schwierig, dagegen zu spielen. Und das macht auch einfach tatsächlich ein bisschen Spaß, da auch noch andere Sachen zu sehen. Wie gesagt, man sieht natürlich auch immer noch Mono-Red Agro mit dem Favorite Champion und mit dem Bonecrusher Giant. Dann fangen genug Leute an, die in Gruul rumlaufen. Mit Gruul Adventure gibt es en masse immer noch auf Ladder, wo ich mir denke, was wollt ihr noch alles gebannt haben, bevor ihr aufhört, dieses Deck zu spielen? Und
Ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also ich will gar nicht bestreiten, dass dass Strixhaven-Karten, dass man keine Decks bauen kann, auf gar keinen Fall. Aber so, ich meine, wie du sagst, du hast ja auch gegrindet mit einem Non-Strixhaven-Deck sozusagen.
Ikoria, alleine Ikoria. Da ist nichts drin, was nicht in Ikoria drin ist.
Ja, das ist ein gutes altes Cycle-Deck, ne?
Ja, genau.
Ja. Und das sind halt dann so Sachen, ja, es ist irgendwo traurig zu sehen, dass so, also zum einen haben wir die Schnelligkeit von Arena, das heißt, das Format ist, könnte man böse Zungen würden behaupten, das ist halt jetzt einfach schon gelöst. Einfach nur, weil durch Arena hauen die Pros das halt durch und probieren alles aus, was man ausprobieren kann. Und ich sehe zum Beispiel jetzt gerade ein Izzet-Deck, was halt den neuen Prismari Elder Dragon spielt, mit Goldspan Dragon quasi, was da so ein bisschen Spell-based versucht, quasi mit Alruns Epiphany sehr viele Turns zu nehmen und so weiter.
Die letzten Tage nicht gesehen.
Und das sind halt so Sachen, die werden natürlich ausgetestet, aber so im Großen und Ganzen erwarte ich fast so ein bisschen, wie wir auch zum Beispiel, wir haben kein designiertes Kaltheim-Deck irgendwo gesehen. Also Kaltheim hat Mono-White-Agro auf jeden Fall gut gemacht. Faceless Haven ist, glaube ich, so die beste Karte aus dem Set. Aber halt auch eben für eben Decks, die es schon gab, wie Mono-Red-Agro, wie Mono-White-Weenies, was vor Kaltheim kurz davor war, quasi schon ziemlich gut zu sein. Und ja, sonst halt immer noch sehr viel Bonecrusher-Giant, sehr viel Lovestruck-Beast, sehr viel Edgewall-Innkeeper. Und das sind halt immer so die Dinger, wo man denkt, oder vielleicht auch die Frage an dich, brauchen wir eine Eldraine Early Rotation?
Ja, also meiner Meinung nach sollte Eldraine schon lange raus sein, weil ich bin immer noch gewohnt, dass wenn ein neuer Block kommt, der aus 2 Sets besteht oder 3 Sets besteht, hinten was rausfällt. Und dieses Standardsystem, was wir aktuell haben, bläht sich viel zu lange auf. Und ein Block bleibt viel zu lange drin. Das hatten wir ganz am Anfang mit Ravnica, die einfach viel zu lange drin geblieben sind, weil Ravnica war völlig obsolet. Das einzige Interessante waren die Shockländer und die haben so viele Decks gut gemacht. Bis die dann rausrotiert sind, dann Leute angefangen haben, wir haben jetzt auf einmal eine schlechte Mana-Basis. Genauso wird es jetzt halt auch sein. Wir haben, oh mein Gott, wir haben schlechte Kreaturen, wir haben schlechten Removal, wir haben schlechtes alles, weil wir sind halt das Power-Level von Eldraine gewohnt. Ich finde das neue Standard-Rotationssystem nicht so gut. Vor allem nicht, wenn das letzte Set, was halt rausrotiert, halt so ein starkes Set ist. Also Eldraine ist da ein sehr großes Powerhouse. Und aktuell habe ich auch das Gefühl, wie du das ja auch schon sagtest, Strixhaven ist eine Art von Kaltheim 2.0. Auch wenn ich mir die Booster angucke, die ich aufgemacht habe, wenn ich mir Value-Sachen angeguckt habe, man darf das ja nicht unterschlagen. Oftmals ist es ja auch so, dass der sekundäre Markt mit dem Value auch gleichzeitig sagt, wie cool das Set ist.
Ja.
Und der Value von dem Set ist, wir sind ja immer noch in der Presale-Phase. Es darf noch kein Händler wirklich einzelne Karten verschicken. Und die Karten sind immer noch sau günstig und super billig.
Wir haben eben gerade gesagt, oder ich habe gerade eben gesagt, so das neue Standardformat ist quasi schon gesolved und zu dem Zeitpunkt dürfen man auf Card Market und jetzt außerhalb von Pre-Sale-Artikeln auch Local Game Stores keine Karten und nichts verkaufen.
Ja, ja genau, halt, und das ist halt super strange. Ja. Und das zeigt halt, dass das Power-Level auch da, zumindest was Standard angeht, sehr gering ist. Tatsächlich habe ich im Legacy-Deck, was ich spiele, mit dem Witherbloom Apprentice, Magecraft, man verliert ein Leben, der Gegner kriegt ein Leben. Und das tatsächlich mit der Chain of Smog. Ja. Also die Kombo funktioniert tatsächlich. Wenn man da noch was beitut.
Ich glaube, die Karte, über die wir, also die alte Karte, über die wir in den letzten Wochen am meisten geredet haben, ist, glaube ich,
Chain of Smog. Auch, ja. Und wenn man da halt irgendwas beitut, wie eine Trinisphäre, die halt sagt, alle Spells kosten 3 Mana, der Gegner ist ausgetappt, der Gegner kann nicht kontern, ja, okay, dann ist halt verloren. Oder auch einfachere Sachen, wie zum Beispiel Defense Grid, die sowas Ähnliches sagt. Das macht es sehr, sehr einfach. Im Modern habe ich fast noch keinen Einfluss gesehen, außer dass man Rot-Weiß Burn mit dem Magecraft-Typen spielt. Das haben wir ja vorher gesagt. Ja. Das war ja ziemlich einfach. Pioneer habe ich absolut keine Daten tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dass das Format, wo wir jetzt am nächsten auch drüber reden werden, was am meisten Einfluss drauf hatte, glaube ich zumindest, ist Historic tatsächlich.
Ja, und das hat, aber das ist ein sehr ähnlicher Punkt, wie, wie was, warum Standard, warum es im Standard kaum Ausschreitungen gibt, also kaum Änderungen gibt, aber in Historic dafür umso mehr, ist halt einfach, weil Strixhaven-Karten nicht nur alleine reingekommen sind, sondern eben die Mystical Archives-Karten noch mit dazu gekommen sind. Und die ändern alles. Also, zum einen haben die altbekannte Historic-Problematik, dass sie alle nützlichen Karten aus diesem Slot Rare Wildcards, also Rare Karten gemacht haben, die Rare Wildcards kosten.
Oder Mythic.
Genau, oder Mythic, ja. Ich habe gehört von Saffron Olives, der das im Livestream, glaube ich, sehr viel geöffnet hat. Ich glaube, der hat 300 Euro in Booster investiert und ihm fehlen immer noch 16 Mythic-Karten aus den Mystical Archives. Und das sind halt einfach so Sachen. Ich glaube, du musst mittlerweile, also um wirklich alles. Du kannst ja eigentlich nur Booster öffnen. So. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal eine Rechnung gesehen, von wegen, man muss bis zu $500 ausgeben, um quasi mit diesem aktuellen System in Arena alle Rares und Mythics abgedeckt zu haben. Und das sind einfach, das sind einfach Preise, über die will ich gar nicht nachdenken. So.
Vor allem nicht, wenn du dir jetzt noch überlegst, was passiert, wenn dieses Set aus dem Standard, aus dem Slot, wo man es kaufen kann, wo es aktuell Booster für gibt, rausrotiert. Wenn das nächste Set kommt, wenn das nächste Set ist ein Dungeon & Dragons Set, wenn mich alles täuscht. Genau. Wenn das kommt, dann hat man schon die Chance vertan, diese Mystical Archive-Karten irgendwie großartig zu bekommen. Ja. Das kommt ja noch oben drauf. Das bedeutet, das ist ja das, was ich die ganze Zeit auch bemängelt tatsächlich, dass man die ganzen alten Anthologien von Dingen nicht kaufen kann von Historic, weil ich bin raus aus Historic. Wenn ich jetzt nicht am Freitag die Mr. Beast-Sache gewonnen habe, bin ich halt raus. Also, weil das kann ich mir einfach nicht leisten, das möchte ich mir auch nicht leisten, weil dafür kaufe ich mir lieber echte Karten und habe Spaß damit und kann sie im Notfall auch wieder verkaufen und Dinge damit tun oder irgendwann meinen Kindern schenken oder sonst was machen. Und ich kann meinen Kindern schlechten alten Karten, hier ist mein Arena-Account von früher, wenn das bis dahin überhaupt noch existiert. Und also das finde ich ganz schwierig. Auch die Zahlen, die du gesagt hast, das erschreckt mich ganz, ganz hart. Vor allem, weil da sind ja auch so viele Sachen drin, wie die Storm-Karten oder auch andere Karten, wie wir jetzt festgestellt haben, wie jetzt alleine das Brainstorm, das so viel abgeschickt hat, wo ich jetzt sage, jo, das sind halt 4 Rare-Slots, die weg sind. Oder sind es sogar mit 6 Slots?
Nee, es sind Rares. Also Faceless Looting und hier Brainstorm, das sind auf jeden Fall die größten Player bisher. Und das Frustrierende dabei ist halt, dass die Karten im Original Commons waren. Die Karten waren im Original halt Commons an Commons teilweise. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, hab wirklich die Mystical Archives Bonus-Version, aber haut dann über eine Anthology vielleicht einfach so sicherheitshalber die in Uncommon auch mal rein. Einfach nur, um diese Option zu haben, dass wir jetzt nicht wieder so eine, ja, es hat mich ein bisschen an The Walking Dead erinnert, so dieses, du musst die Premium-Version kaufen, weil sonst kannst du gar nicht mit den Karten spielen. Und das ist so ein bisschen das,
was ich halt anfühlt. Ich muss halt auch sagen, was ich halt besonders schlimm finde, ist, dass sie nicht einfach sagen konnten, wir sind auf Arena, wir shiften die jetzt einfach alle runter auf Common und Uncommon.
Ja.
Eben. Es hätte niemandem wehgetan. Niemandem.
Und vor allem bleiben die ja jetzt
auf Arena.
Ja, vor allem, die bleiben ja jetzt auch rare. Also das Ding ist halt, selbst wenn sie jetzt in zukünftigen, sagen wir jetzt mal, sie würden irgendwann mal nochmal so ein Retro-Masters oder sowas oder irgendwas in der Art rausbringen und dann sind die dann kommen, dann werden sich aber alle Leute richtig krass aufregen, die Rare Wildcards dafür ausgegeben haben. Und im Allgemeinen erhöht das einfach unnötigerweise meiner Meinung nach die Barrier of Entry für Historic, was du eben schon eben meintest. Und das ist ja auch nicht die Idee gewesen von Historic. Also Historic sollte ja so ein bisschen dieses Modern sein im Sinne von, dass man alte Karten da spielen kann. Und also in allen Ehren, aber die Dominaria Rares, die nirgendwo Play sehen, die kann ich mir halt jetzt sonst wohin stecken, weil eigentlich muss ich mir jetzt Mystic Archive-Karten craften und Jumpstart-Karten craften, die aus irgendeinem Grund Historic legal sind. Und ich finde das irgendwo, es ist auf jeden Fall eine Problematik da, die irgendwie adressiert werden sollte, meiner Meinung nach, weil ich meine, Historic war einer dieser Formate, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und was der Punkt ist, die Mystical Archives Karten sind super fürs Format. Sie machen super interessante Decks und super interessanten Einfluss. Aber auch alles Decks, die ich halt einfach nicht, oder die ich jetzt erstmal nicht spielen werde, weil ich halt momentan keinen Bock auf den Grind habe. Und Historic hat sich halt stark verändert. Wir hatten bisher ein Format, wo Angel Tribal, Celestia Angels, war eins der Top-Decks ganz zum Schluss. Wir hatten auch wieder natürlich Ultimatum-Decks, die von Standard inspiriert mit drin sind, aber wir hatten auch Goblins und wir hatten Jund Sacrifice, sehr grindy Midrange-Decks. Und auch wenn das Format noch recht jung ist und sich natürlich noch viel entfalten muss, erwarten halt Pros wie zum Beispiel Luis Gadvarges halt einfach, dass diese Midrange-Zeit jetzt auch vorbei ist. Also wir sind jetzt im Combo Fast-Kill-Modus. Wo Blue-Green Taking Turns mit drin ist, mit halt Time Warp, mit Alruns Epiphany, mit anderen Take-Extra-Turn-Spells, wo es ja jetzt auch mittlerweile einige von gibt. Also die guten alten Zeiten von Nexus of Fate kehren so ein bisschen wieder. Dann eben ein sehr großer Player oder ein sehr großer Punkt, der eben noch dazu gekommen ist, ist halt eben Faceless-Looting. Is it Phoenix-Decks können sehr schnell jetzt killen. Boros Burn, also quasi einfach nur die Mono-Red-Aggro-Variante, jetzt halt nur mit Lightning Helix und anderen Lumimancer, das sind glaube ich zwei
Lumimancer tatsächlich, ja genau.
Genau, das wirft mich hier immer wieder raus, weil ich immer Lumimancer sagen will, aber es ist Lumimancer, keine Ahnung. Und das sind halt immer so Sachen, wo ich dann denke, das ist schon extrem interessant, wie sich es mehr und mehr so modern Legacy-esque quasi anfühlt, aber eben dasselbe Problem halt eben hat, was wir eben schon sagen, das ist zu teuer. Also entweder man ist ein designierter Historic-Fan oder man kann sich so ein Deck bauen und das war's dann. Ich meine, im Endeffekt auch zum Beispiel ein Deck, was mich sehr froh stimmt, dass es wieder da ist oder dass es jetzt halt in einer upgradeten Variante da ist, ist Mono Black Aggro. Was ich ja schon sehr gerne in Pioneer spiele, hat jetzt quasi Inquisition of Kozilek dazu bekommen. Was dann natürlich auch sehr gut ist.
Gute Karte, ja. Plus 40 ist gute Karte.
Eben, und da kannst du jetzt quasi 8-mal Karten Gegner abwerfen lassen, was schon mal sehr gut ist. Aber wie findest du denn allgemein diesen Wandel? Das haben wir nicht sowas Ähnliches auch schon in Pioneer gesehen, als das Format quasi neu war und dann war es so ein bisschen mid-rangey, funny Decks hauen sich einen auf die Mappe und dann kam das Combo-Zeitalter und das Format war tot. Glaubst du, das erwartet jetzt Historic auch?
Als du gerade eben angefangen hast, die Decks vorzulesen, hing ich da und dachte mir, kenne ich aus Modern. Ja, gibt's Modern. Oh ja, habe ich gegen Modern gespielt. Oh ja, das habe ich im Modern gespielt. Und ich dachte so, what the fuck? Also das ist, ich find's sehr schwierig, ich find's sehr, sehr, sehr strange, was damit jetzt aktuell passiert. Sie hätten auch einfach sagen können, sie nehmen die Archive-Karten einfach überhaupt nicht ins Historic auf und lassen sie einfach aus den Boostern raus, weil du kriegst ja eh keine 15 Karten-Booster auf Arena.
Ja.
Also da hätte man auch einfach die Archives rauslassen können.
Ja, das stimmt.
Und das muss ich einfach sagen, ich finde das nicht schön, was da passiert, weil Historic war der Versuch, ein Format zu kreieren, in dem man alte Karten spielen kann, damit die Leute einen Grund haben, weiter Karten zu kaufen. Weil wenn du jetzt $500 in dieses Set investierst, in Strixhaven, ist das in 2 Jahren weg.
Ja.
Dann ist das nämlich genau $0.
Ja.
Weil du hast kein Dust-System, du hast kein Trade-System, du hast kein Refund-System, du hast nichts. Mhm. Und das Problem bestand, wie wurde das gelöst? Es wurde durch ein Format gelöst, in dem halt alle Sachen gespielbar sind. Dann kommen neue Sachen drauf, wie zum Beispiel die Brawl Decks. Ja, kommen, können Historic auch spielen. Dann wollen wir Jumpstart drauf programmieren. Ja, dann packen wir Jumpstart noch mit drauf. Aber ja, hier haben sie ja explizit jetzt was programmiert, was kein eigener Spielmodus ist, was kein eigenes Event hat oder sonstige Sachen. Mhm. Und nur für Historic gedacht ist. Und das muss ich sagen, das finde ich nicht schön. Erinnert mich an Modern Horizon 1, was einfach Modern unglaublich halb zerstört hat und verkrüppelt am Boden gelegen lassen hat und dann gesagt hat, jetzt können wir ein paar Karten bannen, dann habt ihr wieder ein schönes Format. Und genau dasselbe haben sie mit Pioneer gemacht. Das Format lag auf dem Boden und war am Weinen, weil jeder hatte nur Turn 3 Kombos. Turn 4, wenn du langsam warst. Und sie hätten viel schneller reagieren müssen. Dieselbe Angst habe ich jetzt halt auch. Weil in Arena bannen sie doch sehr vorsichtig im Historic. Also ich finde, im Historic ist ja oftmals auch dieses, ja, wie nennen sie das? Suspension, genau. Wir suspenden das erstmal und schauen uns das mal an, wo ich mir denke, ich glaube, bisher ist eine einzige Karte, die hier suspended wurde, jemals wieder von der Suspended-Liste einfach runtergekommen. Alle anderen wurden gebannt. Also warum diese Suspended-Liste haben, ich finde das so strange.
Ja, es ist auf jeden Fall, also es bietet ja eigentlich die Möglichkeit, schnell zu reagieren, aber wie wir Wizards of the Coast kennen, besteht die Gefahr auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Dementsprechend bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Sachen zu stark sind. Sie sind auf jeden Fall zu stark für das Historic, was wir bisher kennen. Was also abzuwarten bleibt, ob man dann diese Decks überhaupt noch spielen kann. Was dann ja auch für ein nicht rotierendes Format immer ein bisschen fragwürdig ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt auf jeden Fall auch positive Bereiche, wo ich jetzt gerade gesagt habe, okay, Angels, Junt, Midrange-Decks eher weniger. Wer Auros gespielt hat, und ich hoffe, das sind einige, weil ich mag Auros, das scheint mehr oder weniger durch sein, mir ist eigentlich egal, was du machst, Approach, was man auch aus Boggles und so weiter kennt, immer noch ein guter Pick zu sein scheint und sich da natürlich auch nicht so viel verändert hat, aber immerhin hat man da immer noch quasi was man daraus spielen kann. Aber ja, es ist ein weirdes Format, aber auch da wieder, Strixhaven selbst hat nicht so viel Einfluss. Und das ist irgendwo so das Problem. Ich glaube nicht mal, dass das Problem unbedingt Strixhaven ist zu schwach ist, sondern einfach Eldraine ist viel zu stark.
Genau, weil, das sehe ich ähnlich. Dasselbe Problem sehe ich auch bei Kaldheim. Kaldheim ist eigentlich super stark. Kaldheim hat super starke Karten drin, die auch wirklich was reißen können. Aber Eldraine und auch Theros Beyond Death unterdrücken das so hart.
Man merkt halt so den Shift, also ich habe ja dieses Power Creep dieses Fire-Design-Video gemacht. Und man merkt auf jeden Fall, dass sie so mehr und mehr davon jetzt zurückgehen. Und das finde ich auch gut. Wir sind jetzt halt nur in dieser komischen Transition-Phase, wo wir jetzt einfach keine anderen starken Karten bekommen und dementsprechend seit jetzt fast 2 Jahren dieselben Decks herumrennen sehen oder zumindest dieselben Karten.
Da muss ich halt sagen, ich finde tatsächlich, dass sie jetzt langsam sicher Fire-Design geknackt haben. Am Anfang war, wir wollen Fire Design machen, we have no idea what we're doing here. Und wir throwen einfach mal krasse, brokene Karten raus. Ja. Die Karten, die jetzt sind immer noch nach Fire Design. Sie sind flashy Effekte, wir haben schon festgestellt, vorne, hinten, da kannst du ganze Duden drauf schreiben, ohne Probleme. Und das sind schon die gekürzten Versionen.
Ja.
Und sie haben so viele schöne Sachen draufgeschrieben, so viele auch powervolle Sachen, auch die unsere Championship-Karte. Wunderschöne Karte, super starke Karte, die halt untergeht. Aber ich denke, sobald halt diese Anfänge vom Fire Design endgültig rausgekehrt wurden, dass sie das, was jetzt aktuell da ist, das ist das wie Fire Design made right. Weil es ist nicht ansatzweise zu vergleichen mit sowas wie Ixalan oder dem Quatsch davor. Auf keinen Fall. Es ist schon ein höheres Power Level. Es ist auch wesentlich flashiger. Es hat mehr Effekte, mehr Sachen. Hier noch, da noch. Aber es ist halt nicht so überladen wie Eldraine. Also ich glaube tatsächlich, dass sie langsam aber sicher gerallt haben, wie ein Fire Design funktionieren sollte und es auf ein angenehmes Niveau runterschieben. Ja. Das Problem ist halt, wir haben halt immer noch die Altlasten. Leute, die ganz früher gespielt haben, es gab den Block Mirrodin und Aufmarsch. Da hatten wir dasselbe Problem, weil danach kam Kamigawa. Und Kamigawa haben sie versucht, das Powerlevel runterzudrücken. Und deswegen haben so viele Leute aufgehört, weil es einfach 1,5 Jahre lang nichts an dem ganzen Format geändert hat. Und da hat die einfach keine Lust mehr drauf.
Und mich erinnert das tatsächlich an gar nicht so lange her an hier Kaladesh und Aether Revolt, wo dann Energiedecks bis drunter und drüber überall waren. Und auch da es sehr lange gedauert hat, eigentlich bis zur Rotation von Kaladesh, bis man von dem Trip so ein bisschen runtergekommen ist. Bleibt halt nur zu hoffen, dass jetzt Strixhaven und auch Kaltheim jetzt nicht die Ixalan und Rivals of Ixalan der Neuzeit werden, weil dafür sind die Sets eigentlich viel zu schön und viel zu toll. Und ja. Ich habe sie sehr gerne, also zumindest Kaltheim habe ich sehr gerne gedraftet und finde auch, ich kann schon den Appeal von Strixhaven auf jeden Fall sehen mit der Identifikation von Lorehold, Silverquill etc. Das hat schon einen sehr spaßigen Aspekt auf jeden Fall. Und es gibt Deckideen, die mich super interessieren und wo ich jetzt schon langsam eine Wantliste auf Cardmarket mal zusammenbaue. Wie zum Beispiel, ich habe so ein bisschen Blick auf Wars of Humans so geworfen, sowohl für Pioneer als auch für Standard. Und ich glaube halt, der Silverquill Silencer in Kombination mit Elite Spellbinder ist eine starke Kombination. Das ist genau das, was du eben meintest. Die Karten sind stark. Also diese Karten sind spielbar. Sie werden nur halt momentan halt wirklich noch unten gehalten von Lovestruck Beast, den Adventure-Karten, von The Great Henge, von Ember Cleave und diesen ganzen Sachen. Bleibt halt abzuwarten, wie man damit umgeht, ob es dann noch mal eine Bannwelle kommt und Eldraine quasi komplett gebannt wird, alle Rares von Eldraine einfach weg, oder wie es da weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und schreibt auf jeden Fall uns, wie ihr momentan das Format findet. Also sowohl Historic als auch Standard, als auch Modern, wenn ihr es spielen könnt oder was ihr davon gesehen habt, ob ihr tolle Karten gefunden habt, um die ihr gerade baut. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, da ein bisschen was zu lesen von euch. Und ich würde sagen, apropos lesen von euch, würde ich gerne mal zum Ask Us Anything kommen. Und zwar haben wir jetzt noch ein paar Fragen von letzter Woche. Zum einen von The Kenshin. Und zwar mal eine allgemeine Frage zum Design. Pimp eure Decks. Wie pimpt ihr eure Decks? Möglichst erste Edition, voll, Full Art, alles was geht in Inventions oder schrottig, wie es geht, wie zum Beispiel Whiteboardert.
Whiteboarder sind nicht schrottig. Also bei mir kommt es tatsächlich auf mein Deck drauf an. Also viele Leute wissen ja schon, mein Death in Texas ist komplett glitzernd in Promo. Und sobald es eine neue Promo von einer Karte gibt, die noch nicht Promo ist, wird sie durch eine Promo-Version ausgetauscht. Also ja. First Edition geht da unter Promo. Promo-Artwork ist deutlich drüber. Auch wenn das Promo-Artwork manchmal echt hässlich ist, da muss ich halt den sauren Apfel beißen, weil ja, das ist halt die Idee hinter dem Deck. Die anderen Sachen, ich habe ja einige Legacy-Decks mittlerweile auch wieder rumfliegen. Und auch davor, ich hatte ja auch teilweise schon sehr, sehr viele Legacy-Decks. Und da habe ich wenig drauf geachtet, tatsächlich. Einzige, was mir wichtig war tatsächlich möglichst Englisch, wenn das nicht geht, Deutsch. Ich bin kein Fan von nicht-Englisch oder deutschen Karten. Und der Pimp, also ich habe kein Problem damit, ein Deck zu spielen, wo ich an Glut, an Staple, an Hinged, 8 Editionen Whiteboardert und für Ryan Blackboardert normale Lands drin spiele, Basic Lands drin spiele. Habe ich auch schon gemacht auf Turnieren. Ist hilarious. Es macht mega Spaß. Macht mal. Nicht in jedem Deck, aber hin und wieder mal kann man das machen. Ja, ich weiß nicht, bei dir, du machst es auch mit der Mana-Basis, was du machen möchtest. Ja,
das ist bei mir eigentlich meistens wirklich Mana-Base-orientiert, dass ich gucke, dass ich, wenn ich habe Mono-Black-Aggro zum Beispiel in Pioneer und da hat jeder Swamp sieht anders aus. Möglichst Foil, aber auch da nicht so ganz. Also ich habe auch die schöne Kombination Whiteboarder Englisch und Whiteboarder Deutsch, dann halt Oldboarder Whiteboarder und dann Oldboarder, aber Blackboarder und dann aber nochmal ein Full Art von Ikoria rein, dann diese M21 Special Liliana Frames drumherum und so. Also alles durcheinander. Wo ich jetzt so nur gemerkt habe, als ich mir ein Mono-White Snow Deck gebaut habe, da bin ich dann schon so, weil es halt nur irgendwie so drei verschiedene Snow-Versionen gibt. Da habe ich mir dann einfach alle in diesem Full Art von was war es? Modern Horizons hatte das.
Modern Horizons. Ja, die ursprünglichen kann man ja auch gar nicht mehr bezahlen, gefühlt.
Genau. Die zum einen und zum anderen halt, also man könnte auch noch überlegen, halt die Kaltheim-Karten das zu mischen, aber dann nur von zwei Varianten zu mischen, ist halt, weiß nicht. Also wenn ganz entweder komplettes Chaos oder halt irgendwo doch gleich.
Genau, ja. Ganz oder gar nicht.
Genau. Und dann würde ich direkt mal zur nächsten Frage kommen vom Heimdall. Der fragt, moin Gamery, moin Blackset. Habt ihr eine oder mehrere Karten aus Strixhaven ins Auge gefasst, die ihr unbedingt testen wollt? Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, wie gesagt, Witherbloom Apprentice und Witherbloom Witch heißt die, glaube ich. Die beiden sind bei mir jetzt relativ weit oben auf der Liste. Der Apprentice ist auch vielleicht schon bestellt, die Witch noch nicht. Aber bei der Witch habe ich ein bisschen Angst, dass die teuer wird. Deswegen kann es sein, dass die demnächst auch noch bei mir im Einkaufswarenkorb landet. Aber so diese beiden Karten sind bei mir das.
Ja, bei mir sind es auf jeden Fall sehr viele von den Sideboard-Karten, über die wir auch in unserer Top 10 gesprochen haben, also Fracture, Rip Apart etc. sowas auch wie Vanishing Worst, weil ich auch mir vorstellen kann, dass wenn dann mal der Switch kommt von Eldraine rotiert raus, kann das schon, ein sehr guter Removal-Spell sein. Mhm. Sonst Silverquill Silencer ist so ein privater Favorite von mir, wo ich auch halt hoffe, dass der vielleicht durch diese jetzt gerade Überschattung und dass er halt nicht im Standard
spielt. Gegen den habe ich schon gespielt, der ist grausam gut. Der ist wirklich grausam gut. Wenn du die Hand dann siehst, oder wenn der Gegner einen Lurus hat und du siehst in seinem Friedhof, was er casten könnte, und dann sagst du, die Karte castest du halt nicht mehr, oder du kriegst Damage und ich ziehe eine Karte.
Großartig. Ja. Und das ist halt in einem aggressiven Bild auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das sind so ein bisschen die Richtung, die ich gehe. Also der Elite Spellbinder, so rum, der steht auf jeden Fall auch noch recht weit oben in der Liste. Also mehr so White-Aggro-Stuff, wo ich halt sehr viel versuche, halt dann einen Pioneer zu basteln. Die nächste Frage ist von der Metzler 12. Der schreibt, Gude, mal angenommen, Geld würde keine Rolle spielen. Welches Deck würdet ihr euch gerne zulegen? Gerne für mehrere Formate. Am besten interessieren, oder am meisten interessieren würde mich Legacy. Wenn du alles Geld der Welt hast, wo würdest du dich einkaufen jetzt? In welches Deck? Oder bist du schon so tief drin, dass du eigentlich alles bauen kannst?
Wollte ich gerade sagen, ich kann ultra viel bauen und es gibt jetzt nichts, wo ich dann nicht auch sagen würde, ich bin halt jemand, der sagt, okay, bevor ich mir jetzt 3 Displays hole, hole ich mir dafür lieber 1 oder 2 Karten und kann damit 3 neue Decks bauen, weil ich halt schon einen großen Pool habe. Oder man kann seinen Pool halt damit auch langsam aufbauen. Ist schwierig, also bei mir ist es halt so, ich habe fast alles schon gespielt oder alles schon mal gemacht. Es gibt so ein paar Decks, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, wie zum Beispiel das Mono Black Pox, wo halt ultra viele teure Karten drin sind. Aber das reizt mich auch nicht so. Und wenn es mich reizen würde, würde ich es wahrscheinlich einfach kaufen und würde dafür halt andere Sachen von mir abstoßen tatsächlich. Oder wenn es Geld eh keine Rolle spielt, weiß nicht, wie gesagt, ich habe alles schon so getestet und gemacht und getan. Ich bin damit bei den aktuellen Decks sehr, sehr, sehr zufrieden.
Ja, ich bin nicht so in den Eternal-Formaten drin. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen reingeschaut, was es da so gibt. Also Death in Texas ist tatsächlich ein Vertreter, wie gesagt.
Humans, bei dir sehe ich Humans.
Ja, sowas in der Art halt einfach weiß-basierende Agro-Decks. Sonst, das Problem ist, habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ich glaube, mir würde Control als Subgenre an Decks schon viel Spaß machen. Aber ich habe mich halt noch nie überwunden, mich in so ein richtig kompetitives Deck mal einzukaufen. Genauso wie bei Midrange. Also in Modern würde ich zumindest also zu 1000% klassisches Junt mir einfach mal holen, auch wenn es jetzt gerade nicht mehr so stark ist, einfach nur mal, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, wie man so richtig in Modern grindet, weil budgetmäßig hat es halt immer in so Mono-Red-Agro-Boggles-Listen eher so beschafft, aber da mal so wirklich so ein Control-Deck oder halt eben Junt zu spielen, was halt dann wirklich die Tasty-Karten hat, so eine Liliana of the Veil und den Tamagoyf und so weiter. Oder eben Snapcaster-Mage und so weiter. Das sind halt so Sachen, damit würde ich halt gerne mal, würde ich mich gerne mal ein bisschen ausprobieren und eben mal andere Genres mal ausprobieren. Aber da auch die Barrier of Entry ist da einfach ein bisschen hoch und dementsprechend bin ich da noch nicht zugekommen. Aber das wären, glaube ich, so die Sachen. Und Vintage, wenn ich gerade dabei bin, ich sehe gerade, das teuerste Deck ist Golos Stacks, zumindest jetzt hier in der Übersicht, deswegen das. Einfach nur, weil ich den meisten Value unter dem Tisch habe.
Ja, wollte ich gerade sagen, Vintage wäre es bei mir einfach Oath of Druids, weil ich auch Druids mag, aber wie gesagt, Modern habe ich auch das coolste Deck, was es in Modern gibt. Weiß nicht, also es ist halt schwierig, sowas zu sagen, weil meistens ist es so, dass man entweder nicht in die Formate reinguckt, wenn man das Budget nicht hat, oder wenn man das Budget hat, eh schon drin ist und weiß, was man haben will und holt sich das dann und so weiter. Es ist eine interessante Frage, aber auch gleichzeitig eine sehr schwierige Frage, wenn man nicht sagt, oh, ich habe früher mal Legacy gespielt oder ich habe da mal reingeschnuppert oder ich habe mal Modern gespielt, ich habe da mal reingeschnuppert, wie du jetzt zum Beispiel mit Junt sagen kannst, okay, ich weiß, dass Junt existiert, ich habe da mal reingeschnuppert, ich finde das ganz cool, ich würde das mal gerne testen, das ist mein Pick. Das ist halt in anderen Formaten halt genauso schwierig, wenn man da noch nie reingeguckt hat.
Ja, und das ist halt auch eben das Problem, weil ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Modern als auch Legacy fabelhafte Formate sind, wenn man da Top-Tier-Decks hat, aber da hinzukommen ist ein langerer Prozess, den ich halt jetzt auch gelernt habe, wo ich mir jetzt mehr und mehr, immer wenn Reprints halt da sind und wenn man mit Budgets halt hergibt, ich mir halt dann mal hier ein paar Staples holen kann. Dann habe ich mir jetzt mal das Playset Thoughtseize geholt, so sowas wie Walking Ballista habe ich halt jetzt auch im Playset, aber es reicht halt noch nicht so für ein komplettes Deck. Und so mit Halbgaren Top-Tier-Decks zu spielen, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Nicht, dass man nicht Budget-Varianten von Decks bauen kann, aber ich glaube, gerade im Blau, wenn es da halt in Richtung, wie heißt das, Pact of Negation und so weiter geht, das sind halt lächerlich teure Karten. Also ja,
Force of Negation, Force of Negation, das sind so die, oder generell auch Force of Negation ist, ich hoffe, Force of Negation ist so eine Karte, wo ich hoffe, dass sie in Modern Horizons 2 reinkommt. Genau, aber es geht ja nicht ums Budget, sondern es geht ja darum, dass wir keine Budgetgrenzen haben und trotzdem man denkt halt trotzdem an Budgetgrenzen irgendwo dann trotzdem irgendwie.
Ja. Wenn man halt dann so die Möglichkeit hat, ach ja, jetzt würde ich das mal wirklich mal ausprobieren, worauf ich halt schon immer Bock habe, aber man muss sich halt dann mal zurückhalten im echten Leben. So, ich würde sagen, eine längere Frage haben wir jetzt hier gerade noch, und zwar von Sokensar Cholerik. Fand einen der letzten Goldfish-Podcasts sehr interessant, in dem doch mal ausgewertet wurde, dass Wizards of the Coast Transparenz bezüglich Kartenhäufigkeit in neuen Boostern mit Anstieg der Premium-Produkte stehen geblieben ist. Die haben auch noch mal auf Loot Race zurückgeschaut. Sicher ist das Thema bei MTG-Fans tendenziell unbeliebter, aber auch altbacken. Trotzdem fände ich euren Eindruck davon mal interessant. Ist ja doch für Draft-Booster schon was anderes mit den Borderless- und Showcase-Karten. Dann Set-Boostern werden noch genügend Varianz haben und ganz zu schweigen von den für den Casual doch durchaus teuren Collector-Booster, in denen ja zig Slots für zig Varianten von Karten sind. Ich glaube, worauf es halt angeht, ist halt quasi diese Transparenz, wie groß die, Prozente sind, zu welcher Wahrscheinlichkeit welche Karte in welchem Slot sind. Und ich habe den Podcast auch gehört und ich fand das Thema auch sehr interessant, deswegen freue ich mich sehr über die Frage. Denn es ist schon fragwürdig, dass man zum Beispiel jetzt mit dem Lesson-Slot, den es in jedem Booster gibt, dann gibt es noch einen Mystic-Archive-Slot in jedem Booster und dann gibt es eigentlich noch eine Rare und Mythic. Aber man weiß zum Beispiel nicht, wenn man jetzt eine Rare-Lesson bekommt, ersetzt das dann den Rare-Slot in dem Set und Mystical-Archive-Rare kommt ja auch nochmal dazu. Und im Draft-Booster ist es relativ klar geklärt, aber in Set-Booster und Collector-Booster, zu welcher Wahrscheinlichkeit man da wirklich die High-Value-Karten rausziehen kann, das ist schon ja, nachvollziehbares Thema, oder? Dass man da ein bisschen mehr Transparenz haben möchte?
Ja, genau. Ich meine, Wizards gibt sich aktuell so ein bisschen Mühe. Sie haben ja auch ein ganz schönes Bild geliefert, wo jetzt überall Mystical Archive japanische Edged Foils und Non-Foils und Foils und Edged Foils normale drin sind und so weiter und so fort. Aber die genauen Prozente haben wir praktisch nie bekommen. Und ich glaube, das werden wir auch nie genau bekommen. Dass es bei den Lessons so ist, dass du den Lesson mitten im Booster hast, beim Draft-Booster kann ich bestätigen, das habe ich gehabt. Ich hatte die Mythic-Lesson hatte ich halt mitten im Booster drin, das hat mich total außen vor geworfen. Dann hast du die Rare, die auch eine Mythic sein kann. Und du hast die Archive, die halt ankam, Rare oder Mythic sein kann, wie das in Set-Boostern ist. Ich habe da noch keine wirkliche Lesson drauf, also ich habe da nicht drauf geachtet oder ich habe einfach keine Rare bekommen. Ja. Aber Set-Booster sind ja generell so ein bisschen schwieriger aufgebaut. Genau wie die Collector-Booster ja auch ein bisschen strange aufgebaut sind dieses Mal. Und sie verändern sich ja auch jedes Mal. Das kommt ja noch dazu, dass man halt nicht sagen kann, okay, das ist jetzt so, das wird immer so bleiben, sondern es ist immer wieder was anderes. Mein Problem ist einfach, durch diese ganzen zusätzlichen Slots mit irgendwelchen hier anderes Artwork, hier ein Ding. If everything is special, nothing is. Und das Gefühl habe ich mittlerweile. Also
ich hab da auch so ein bisschen wirklich dieses Customer Protection Ding vermisse ich da auch ein bisschen, weil es gibt ja schon gute Gründe, warum es zum Beispiel in Deutschland halt diese Regelung gibt, dass man Prozente angeben muss, egal jetzt ob bei Online, bei Pokerspiel oder so. Einfach nur, damit man nicht sagen kann, okay, ich wurde jetzt hier verarscht von dem System, sondern mir wurde klar gemacht, meine Chancen sind 0 zu 12 Millionen beim Lotto oder so. Und ich finde das schon extrem fragwürdig, dass man das in Lootboxen online immer macht, dass da mittlerweile irgendwo immer drin steht, dass die Chance auf eine seltene Karte so hoch ist und auf eine ultra seltene Karte so hoch ist. Und ich finde da diese Fragwürdigkeit, das mal nochmal zu thematisieren, finde ich sehr gut, einfach nochmal das darauf hinzuweisen, dass man bei diesen ganzen tollen Zusatzprodukten, und ich würde jetzt mal Set Booster als Positivbeispiel und Collector Booster als Negativbeispiel nehmen, dass bei diesen ganzen tollen Sachen, die theoretisch drin sein können, man aber trotzdem vergisst, das halt zu disclosen. Ich weiß noch, bei unserem Unboxing
bei Together. Bei den Set-Boostern steht es drauf. Bei den Set-Boostern oder bei den anderen Sachen, irgendwo steht es auf jeden Fall drauf. Auf irgendeinem Booster weiß ich, steht es drauf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die Draft-Booster waren oder die Set-Booster, aber es steht auch genau drauf so, es müssen die Set-Booster sein, weil es steht auch drauf, du hast eine 25-prozentige Chance auf eine Karte von der Liste und da steht wirklich eine Prozentanzahl drauf.
Aber darauf wollte ich quasi hinaus, weil ich weiß noch, bei unserem Unboxing Together, da hatten wir Times Square Remastered geöffnet und da ist uns noch aufgefallen, da drauf stand so von wegen so und so viel Prozent auf eine sagenhafte, oder wie es auch immer im Deutschen heißt. Und da haben sie es selten. Genau, sagenhaft selten. Aber inkludiert das denn jetzt auch sowas wie eine Borderless-Variante? Also, oder steht da nur quasi hin eine seltene Karte? Aber die seltene Karte kann ja nur Borderless sein, was ja im Wert wieder und im Artwork dann nochmal einen Unterschied macht. Also eigentlich müsste man ja eine Liste auf diesem Booster haben, die so drei DIN A4 Seiten lang ist, von wegen Foil-Borderless-Karten sind zu 0,0001% drin, die Non-Foil-Borderless-Karten sind zu 0,000% drin und die normale Karte ist zu 10% drin. Und stimmt, da müsste man eigentlich nochmal eine updatete Liste irgendwie drin haben. Also ich
glaube tatsächlich, dass es genau der Fall ist, dass man das nicht braucht. Weil ich habe das vor Jahren schon nicht gebraucht, ich brauche das immer noch nicht. Mhm. Und Booster sind keine Lootboxen. Und in dem Moment, wo Wizard of the Coast acknowledged, in welcher Chance du was drin hast, acknowledgen sie die Lootbox. Und Lootboxen sind ein Problem.
Ja.
Es gibt einen Grund, warum Wizard sagt, jede Karte in einem Booster ist gleich viel wert.
Klar.
Für Wizard of the Coast.
Ja.
Ob das jetzt stimmt oder nicht, darüber mag man sich streiten. aber grundsätzlich ist es so, dass jede Karte die Pappe wert ist, auf der sie gedruckt ist. Egal, ob das ein Tarmogoyf ist oder ein Wald. Die Spieler geben den Value. Und warum sollte die Company dann angeben, ja, die Borderless-Foil ist so und so oft da drin? Weil theoretisch ist die Borderless-Foil genauso viel wert wie eine Non-Borderless-Foil Basic Land für Wizards of the Coast. Ja. Deswegen geben sie, glaube ich, nur so Spezialsachen an. Dass es eben eine Chance ist, ein Ding zu ziehen, eine Mythic zu ziehen. Weil eine Mythic wird acknowledged, ist etwas seltener als eine seltene Karte. Weil es ist eine sagenhaft seltene Karte. Aber jetzt genau zu sagen, okay, die sagenhaft seltene in Foil zu ziehen, ist so und so eine Chance. Ich glaube, dann bewegst du dich schon wieder zu sehr in diesem Lootbox-Milieu, was wirklich problematisch ist in Deutschland durch unser Glücksspielgesetz.
Ja, aber war das jetzt quasi auch für dich so eine Aussage, dass Booster für dich keine Lootboxen sind? Oder war das quasi, weil du es gesagt hattest, im Sinne von Wizards of the Coast?
Also für mich sind Booster keine Lootboxen, weil Lootboxen für mich was Neues sind und Booster mache ich schon seit 20 Jahren auf. Also das ist halt diese neue Begriffe davon. Ja. Grundsätzlich ist ein Booster eine Lootbox. Grundsätzlich waren damals Pokémon Sticker Booster eine Lootbox. Diese Begriffe so weit auszumachen, ich vergleiche es ganz oft mit dem Rubbellos. Tatsächlich. Ja. Aber es kommt ja alles auf selber hinaus. Und Lootboxen sind für mich etwas Digitales. Und ist halt Magic immer noch nicht. Ja, ich weiß Arena, ja, ich weiß Booster auf Arena und so weiter und so fort. Aber für mich ist Papier Magic, es tut mir leid. Und da sind das halt keine Lootboxen, weil es ist nicht digital.
Ja, ich kann den Punkt nachvollziehen, aber ich sehe das schon anders. Also ich muss sagen, ich finde diesen Lootbox-Gedanken bei Boostern komplett nachvollziehbar und ich finde auch nicht, dass man da irgendwie sagen müsste, okay, die sollten jetzt anders behandelt werden, rechtlich gesehen, sondern die sollten genauso behandelt werden. Und wenn man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass Lootboxen tendenziell Suchtverhalten positiv bewirkt und dementsprechend gewissen Regularien unterworfen werden soll, dann finde ich, sollte das auch für Booster gelten. Und ich weiß, also unser Fragesteller meinte ja auch so, dass bei Magic-Spielern so ein bisschen so, wollen wir nicht so haben, weil wir wollen keine Änderungen an den Boostern haben. Aber wenn man halt eben auch gerade sich Arena anguckt, ist es halt einfach nichts anderes mehr als eine virtuelle Lootbox. Und dasselbe haben wir halt eben in analoger Form eben in Paper. Und ich finde es halt schon, also je nachdem, wie die Regularien natürlich ausfallen, jetzt nicht, dass man irgendwann sagt, okay, man verbietet komplett Lootboxen, sondern man müsste halt einfach mehr garantieren, was man an Wert drin hat oder es besser disclosen, wie schlecht die Chancen stehen, was Gutes zu ziehen. Und also ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre. Und ich finde auch, diese ganzen neuen Booster-Sorten und so weiter, die helfen auf jeden Fall dabei, diese Sachen zu verwischen. Das ist, glaube ich, auch so, weiß ich nicht, ob das so Intention ist, aber wir haben halt momentan super viele verschiedene Frames, super viele Showcase-Frames, Borderless-Sachen, die aber nicht Borderless sind, aber sie sind irgendwie anders und niemand versteht ganz genau, wo. Und das könnte vielleicht eine mögliche Antwort sein, dass man so ein bisschen sagt, okay, wir versuchen, mehr Value und Sammler-Edition reinzuschleichen über spezielle Versionen, die wir aber nicht disclosen auf der Verpackung. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sich das jemand mal ein Rechtsexperte anguckt auf Glücksspielgesetze, einfach nur um zu sehen, ob das ja jetzt noch rechtens ist oder nicht. Dementsprechend, ja, finde ich ein gutes Thema, darüber mal zu sprechen. Und vielleicht kommen wir, oder vielleicht wird das ja in Zukunft nochmal thematisiert und dann können wir vielleicht mal auch rumfragen, was so die Hintergründe da sind. Ich habe mich auch schon immer gefragt, zum Beispiel größere Turniere in Deutschland. Wird ja auch mal gesagt, aus Glücksspielgesetzaspekten darf keine Goldschenkung ausgeben, aber E-Sports funktioniert in Deutschland. So, wo ist da der Unterschied? Weißt du, da gibt's ja bei League of Legends gibt's dann Gewinnausschüttungen in Euro, nur bei Magic the Gathering Turnieren nicht. Und irgendwie haben sich alle so drauf geeinigt, aber ich habe noch nie irgendwo so genau die Passage gesehen, wo das halt verboten ist. Weißt du, was ich meine?
Das ist tatsächlich anhand des Teams, der Organisation. Als Sportverein, zum Beispiel Schalke, die zwar im Fußball nichts reißen, aber in League of Legends gut sind, kriegen dann halt, in League of Legends kriegt der Verein Geld. Und der Verein zahlt dann deine Angestellten.
Okay.
Das ist keine direkte 1-zu-1-Ausschüttung. Ähnlich hast du das bei Hearthstone. Es ist ganz oft so, dass Leute in einem Team sind. F2K zum Beispiel ist da ganz groß. Und die kriegen dann die Ausschüttung. Ja. Alles andere ist immer schwierig innerhalb von Deutschland. Natürlich könnte man dann sagen, okay, dann könnte man ja auch Magic-Teams machen. Aber ein Magic-Team zu gründen ist nochmal eine ganz andere Sache, als online auf den Discord zu gehen und zu sagen, ey, komm, wir 5 spielen jetzt zusammen die nächsten 3 Jahre und gewinnen einfach alles. Es ist nochmal eine andere Hürde. Und das ist halt, deutsche Gesetze sind seltsam. Ich glaube, da können wir uns alle einfach zustimmen. Und ich muss sagen, da reinzugehen ist sehr, sehr schwierig, weil auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel auch der E-Sports, wenig Sinn machen, wenn man jetzt überlegt, was die Preisausschüttung angeht, weil theoretisch will Magic ja auch E-Sports sein und bei Hearthstone funktioniert's und bei Magic nicht. Und dann ist noch ein Unterschied, ob du es halt in Paper machst oder als Spiel am PC. Und diese ganzen Regularien, also ich kenne mich da nicht aus, wenn sich einer von euch auskennt, kann uns das gerne irgendwie erklären oder runterschreiben, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, gerne, wie gesagt, Discord einfach reinklatschen und schreiben. Gerne. Und aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, ich finde es schon gut, dass Wizards generell hingeht und das macht. Also acknowledged, wie viel Rares drin sind, wie viele Mythic Rares drin sind, wie viel du im Durchschnitt mindestens kriegen musst, dass man zum Beispiel auch wusste, dass man pro Times by Remastered Display eine voll mindestens, aber vielleicht auch eine zweite kriegen kann. Dass in jedem wievielten Booster ungefähr eine voll drin ist, wird alles angegeben. Und das müssten sie nicht, weil Deutschland ist das einzige Land, was so komische Gesetze hat. Und da habe ich eher noch die Angst, dass sie einfach irgendwann sagen so, ja, dann habt ihr halt endgültig Pech gehabt. Wir machen keine Grand Prix bei euch, warum sollen wir euch Ware schicken? Da hätte ich halt eher Angst vor. Ja, und das ist bei mir eher die Angst davor, als das irgendwie anders zu machen, weißt du?
Ja, ich kann es nachvollziehen, aber mich würde halt einfach nur mal interessieren, also vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie viele Leute das so wissen, aber gerade diese Geschichte mit dem Online-Glücksspielgesetz, die wird ja gerade nochmal überarbeitet. Mich würde einfach nur mal interessieren, ob man da nicht nochmal bei gucken kann, gerade im Sinn von, also wenn man quasi Leute, die Regeln machen, einfach nochmal sagen kann, hey, das macht aber im Kontext für Magic the Gathering und TCGs in Deutschland keinen Sinn, das so zu machen, wenn ihr gleichzeitig E-Sports erlaubt. Und ich glaube halt, es arbeitet mehr quasi daran, als dass das quasi was, also es ist eine weirde Auslegung, wie du schon sagtest.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich würde sagen, wir haben für heute genug geschwätzt, genug Radio Ravnica gehabt. Dementsprechend, kommt auf jeden Fall auf den Discord wenn ihr da eure Meinung zu äußern wollt. Wenn ihr Feedback an uns habt, wenn euch das gefällt, wie das Ganze ist, auch gerne in die Kommentare auf YouTube, da auch gerne nochmal liken und abonnieren. Schaut beim guten MTG Blackset auch auf YouTube vorbei, sagenumwobener, wie man auf dem Magic Booster schreiben würde, sagenumwobener Content Creator. Und dementsprechend hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.